Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Eine ganz ruhige Zeit, vielleicht die ruhigste Zeit des Jahres. Jetzt sind wirklich kaum noch Touristen da. Die Bora rüttelt an den Fensterläden und in der Altstadt duftet es überall nach dem Holz aus den Kaminen. Erst ab Mitte, Ende Februar geht es wieder los. Und bevor wir nach Venedig und in die Bar der Glückspilze nach Gorizia reisen, müssen wir über Grado reden. Wahnsinn, was hier in den letzten Wochen abgegangen ist. Gleich drei Großprojekte, auf die wir bis zu 40 Jahre lang gewartet haben, haben innerhalb einer Woche geöffnet. Irre. Als erstes das Museum für Stadtgeschichte, danach das Archäologiemuseum mit der römischen Galeere und dann auch noch die modernisierte Therme, wo ihr euch in Saunen und Whirlpools mit Meerblick vergnügen könnt oder in der Kältekammer zittern dürft, wenn das euer Ding ist. Meins ist es nicht. Vor allem die römische Galeere Julia Felix im Archäologiemuseum solltet ihr euch unbedingt anschauen. Ich war schon zweimal dort. Was hatte sie geladen? Gold? Wein? Schmuck? Nein, Fischsud und vor allem Glasscherben. Wenig glamourös. Wie Glasscherben? Ja, das war ein wertvoller Rohstoff, der zu neuem Glas weiterverarbeitet wurde. Und das auch preiswerter als ganz neues Glas zu brennen. Das erklärt uns das Museum. Grado boomt und brummt jedenfalls, nachdem es ja schon in den letzten zwei Jahren von Besucherrekord zu Besucherrekord ging. Wer eine Ferienwohnung oder einen Zweitwohnsitz hat, darf sich ziemlich sicher über saftige Wertzuwächse freuen. Und wer einen Kauf plant, sollte nicht allzu lange warten.
Die italienische Zahl.
Die ersten Bilanzen für 2025 kommen rein. Hier ein paar der interessanteren Zahlen. Erstens, die Region Venetien vermeldet einen Besucherrekord. Sie lag 2025 mit über 73 Millionen Übernachtungen an der Spitze aller italienischen Regionen. Klar, der Motor heißt Venedig, aber auch Jesolo und die anderen Adria-Orte sind vorn dabei. Mehr zu Jesolo gab es ja in der letzten Folge. Auch der zunehmende Bergtourismus im Sommer spielt eine Rolle, etwa in Cortina d'Ampezzo. Coolcation ist ja ein neuer Sommertrend, den wir als Adria-Fans natürlich nicht mitmachen. Wäre ja noch schöner. Auf den Plätzen 2, 3 und 4 folgen die Regionen. Na, was meint ihr? Ich war überrascht. Also, es folgen Südtirol, Toskana und die Lombardei. Südtirol hätte ich nicht so weit vorn vermutet, ich hätte auf die Toskana gesetzt. Andererseits ist in Südtirol, wenn man mal drüber nachdenkt, ja das ganze Jahr viel los, auch und gerade im Winter in den Skigebieten. Venetien ist übrigens deswegen weit vorn, sagen die Statistiker, weil die Zahlen aus Deutschland und Österreich steigen. Sollen die Italiener mal nicht über uns schimpfen. Apropos Venedig. Venedig hat bestätigt, dass es auch 2026 beim Eintrittsgeld bleibt. Das ist jetzt keine Überraschung. Bis zu 10 Euro pro Person an 60 stark frequentierten Tagen zwischen April und Juli sind fällig. Ausgenommen sind wie immer die Übernachtungsgäste. Zu Venedig gleich ganz viel mehr. Zweitens eine erfreuliche Bilanz aus Triest. Weniger Kriminalität. Die Carabinieri bilanzieren für 2025 1.900 angezeigte Diebstähle. Ein deutlicher Rückgang gegenüber 2.240 im Vorjahr. Bei Wohnungseinbrüchen wird sogar ein Minus von 34% gemeldet. Brave Polizei, danke. Wobei, die Carabinieri sind immer schwer beleidigt, wenn man sie als Polizisten bezeichnet. Denn sie sind offiziell eine Militäreinheit. Nur damit ihr in kein Fettnäpfchen tretet.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Da habe ich im vorletzten Podcast die Autobahnbetreiber noch gelobt, die uns ab Juni bei Stau Geld zurückgeben wollen. Und dann das. Die Autobahngebühren sind zum Jahresanfang ziemlich überraschend fast überall angestiegen. Auf den Abschnitten, die uns interessieren, also der Brenner-Autobahn und den Abschnitt von Tarvisio bis Udine und Palmanova, erhöht sich die Maut um 1,5%. Naja, das wird keinen von uns vom Urlaub abhalten, aber für Pendler und auch Spediteure ist das nicht ohne. Verkehrsminister Salvini, ganz Populist, hat versucht, die Erhöhung zu stoppen, wurde aber seinerseits von den Gerichten gestoppt, denn Eingriffe in die Preispolitik seien nicht gestattet. So, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Auf der A4 zwischen Venedig und Triest gibt es keine Erhöhung. Das ist bemerkenswert, da die Tarife dort seit 2018 unverändert sind. Für 2025 meldet dieselbe Betreibergesellschaft übrigens 54 Millionen Fahrzeuge. 2 Millionen mehr als 2024. Nur auf der A4. Schon irre. Und jetzt zur Bar der Glückspilze. In der Bar Aquileia in Gorizia ist Zahltag. In dem Kiosk oder der Trafik, eines meiner österreichischen Lieblingswörter, wurde ordentlich abgesahnt. Soeben brachte ein Fünfer beim Super Enalotto 25.000 Euro ein. Kurz zuvor hatte derselbe Laden bereits einen Treffer mit 18.000 Euro verzeichnet. Zwei Gewinne innerhalb kurzer Zeit und das am selben Ort, das ist etwas Besonderes. Manchmal passieren solche Dinge eben, sagt Alessio, der Betreiber. Er habe die Gewinner persönlich beglückwünscht. Ich kann sagen, dass es sich um einen Mann um die 60 handelt, der nicht in Gorizia lebt, aber Stammkunde bei uns ist. Er kommt regelmäßig vorbei und dieses Mal ist das Glück eben mitgekommen. Die Nachricht hat sich schnell herumgesprochen, im Viertel wird darüber geredet und man hofft, dass die Glückssträhne anhält. Alessio selbst bleibt gelassen, aber stolz ist er doch. Man erwartet so etwas nicht, aber wenn es passiert, ist es natürlich eine große Freude, auch für uns. Und ein Kunde sagt, hier sollte man öfter seinen Tippschein abgeben. Ich bin nächste Woche in Gorizia und werde dort mal vorbeischauen. Und klar, auch einen Schein kaufen. Und vielleicht gibt's ja dann Champagner für alle. Und jetzt in die Welt der Restaurants. Ich bin auf eine spannende aktuelle Studie gestoßen. Können Michelin-Sterne einem Restaurant schaden? Oder wissenschaftlicher gefragt, können schlechtere Expertenbewertungen zu besseren Bewertungen durch Konsumenten führen? Genau das untersuchte eine Studie zum berühmtesten Restaurant-Rating der Welt, den Michelin-Sternen. Worum geht's? Expertenmeinungen spielen eine enorme Rolle bei Kaufentscheidungen. Sie beeinflussen, was wir erwarten und oft auch, wie wir ein Erlebnis im Nachhinein bewerten. Und dieser Einfluss ist in diesem Fall nicht positiv. Die Studie, veröffentlicht 2025 in Management Science, untersucht das am Beispiel der Michelin-Sterne und der Online-Bewertungen auf TripAdvisor. Analysiert wurden alle Restaurants im Michelin-Guide für Großbritannien und Irland von 2010 bis 2020, Konsumentenbewertungen auf TripAdvisor und zusätzlich eine große Vergleichsgruppe ähnlicher Restaurants ohne Sterne. Außerdem untersuchten die Forscher, was passiert, wenn ein Restaurant einen Michelin-Stern gewinnt oder ganz bitter verliert. Das Ergebnis und die Überraschung? Wenn Restaurants Michelin-Sterne verlieren, steigen ihre Konsumentenbewertungen. Mit anderen Worten, schlechtere Expertenurteile führen zu besseren Kundenratings. Warum ist das so? Die Studie glaubt, dass das am Erwartungseffekt liegt. Weniger Sterne oder keine Sterne bedeutet niedrigere Erwartungen. Das tatsächliche Ergebnis wirkt dann positiver. Die Forscher haben auch die Inhalte der Bewertungen genauer untersucht. Und die Textanalyse zeigt interessante Details. Nach einem Sterneverlust sind Gäste weniger fixiert auf Preis-Leistungsfragen, stellen geringere Anforderungen an Service und Perfektion und bewerten insgesamt wohlwollender. Weniger Hype, könnte man sagen, mehr Zufriedenheit. Und wir kennen es doch selbst, wenn es uns mal in ein hochgelobtes Restaurant verschlägt. Naja, war ganz gut, aber war es wirklich Sterneküche? An alle Gastwirte, die keinen Stern haben oder den Stern sogar verloren haben, das ist nicht nur negativ. Bei geringeren Erwartungen verlassen die Gäste mit besserer Stimmung das Lokal, also wenn es gut war, und kommen gern wieder. Und es stimmt ja. In Grado hatten nie die hochgelobten Restaurants, die mit hohem Anspruch kochen, die besten Bewertungen auf TripAdvisor, sondern die sympathischen Trattorien. Lange auf Platz 1 war zum Beispiel das Spaghetti-Haus von Laura und Christian. Viele Hörer werden es kennen, das leider inzwischen geschlossen hat, worüber ich heute noch traurig bin. Sehr lustig war aber, dass einmal im Spaghetti-Haus eine sehr reiche osteuropäische Familie aufkreuzte und nach Champagner und Kaviar verlangte. Als Laura sagte, dass man so etwas nicht führe, meinte das Familien überhaupt: Wie kann das denn sein? Sie sind doch Nummer 1 auf TripAdvisor. Er glaubte, die höchste Bewertung dort bedeute automatisch, es sei das teuerste und anspruchsvollste Restaurant der Insel. Inzwischen betreiben Laura und Christian den Strandkiosk Alfaro, wo ihr mich im Sommer öfter findet. Zurück zur Studie. Moment mal, werden jetzt manche sagen. Eine Bewertung bei Michelin ist doch viel wertvoller als eine Online-Bewertung bei TripAdvisor. Ja, das stimmt wohl, aber die wenigsten Menschen suchen ja Michelin-Restaurants. Im Gegenteil, sie sind oft eher davon abgeschreckt. Wenn normale Menschen, zum Beispiel meine Töchter, in einer fremden Stadt sind, schauen sie sich tatsächlich die Bewertungen auf TripAdvisor an und blättern nicht im Guide Michelin. Und jetzt, Trommelwirbel, kommt eine neue Rubrik auf vielfachen Wunsch. Etwas mehr Reisetipps. Und wir haben uns die Rubrik überlegt, Top 10. Wow, wie originell. Aber es kommt ja auf den Inhalt an, Ideen sind überschätzt. Die erste Top 10 lautet: Venedig, preiswert. Ihr wollt es doch auch. Die Touristen Touristen sein lassen, stattdessen Schulter an Schulter mit den Einheimischen an einer Theke stehen und vielleicht noch eine junge Ornella Muti kennenlernen, die mit euch anschließend durch den Abend schlendert, sich leicht beschwipst, bei euch unterhakt, ihre Schuhe abstreift und mit der freien Hand an den Riemchen umherwirbelt. Oder ihr wollt einen jungen Adriano Celentano kennenlernen, mit seiner Privatgondel durch die nächtlichen Kanäle schippern. Dabei singt er euch ein Ständchen, das ihr nur so dahinschmelzt. Später stellt sich heraus, dass er die Gondel nur geliehen hat, aber der Besitzer ist ihm deswegen nicht böse, denn niemand kann je Adriano Celentano böse sein. Hier kommen also Tipps, wie ihr das authentische Venedig genießt, ohne riesige Summen auszugeben. Venedig sollte für alle da sein. Zumindest für alle, die Kunst und Kultur zu schätzen wissen und die Stadt und ihre Bewohner mit Rücksicht und Respekt behandeln. Und das sind ja nicht immer die mit dem dicksten Geldbeutel. Tipp 1. Reist mit der Bahn an. Erspart euch die stressige Anreise mit dem Auto und das teure Parken in einem der Parkhäuser. Per Bahn ist es günstig, die Bahn ist pünktlich. Ich habe in 20 Jahren auf meiner Strecke von Cervignano nach Venedig noch nie eine Verspätung erlebt und außerdem ein tolles Erlebnis. Der Bahnhof Santa Lucia liegt direkt am Canal Grande. Ihr stoßt die Bahnhofstür auf und steht im Märchenland. Dieser Tipp gilt vor allem dann, wenn ihr schon in Italien seid und einen Venedig-Ausflug einplant. Bonus: Bahnfahren in Italien ist richtig, richtig preiswert. Tipp 2. Parkt preiswert. Hört hier denn keiner auf mich? Ihr seid also doch mit dem Auto gekommen. Also gut. Parkhäuser gibt es vor und auf der Piazzale Roma, vom Festland kommend auf der rechten Seite. Je weiter ihr euch Venedig nähert, desto teurer wird es. Rechnet mit ca. 35 bis 40 Euro pro Tag. Günstiger? In Mestre parken, zum Beispiel im Parcheggio Gregori, gleich beim Bahnhof und von dort mit dem Zug nach Venedig. Von Mestre fahren alle 8-9 Minuten Züge. Tipp 3. geht zu Fuß. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Venedig ist eine winzige Stadt. Nahezu alles lässt sich perfekt zu Fuß erkunden. Gerade Einzelfahrten mit den Vaporetti sind recht teuer. 8 Euro pro Person. Wer zu Fuß geht, sieht mehr von der Stadt. Natürlich, eine Fahrt auf dem Canal Grande ist immer ein Erlebnis. Aber wer mit dem Auto oder der Bahn anreist und von der Piazzale Roma auskommt, kann erst zu Fuß gehen, das sind etwa 30 Minuten bis zum Markusplatz, und dann auf dem Rückweg das Vaporetto nehmen. Tipp: Von der Piazzale Roma bzw. vom Bahnhof gleich auf der ersten Brücke, der Scalzi-Brücke, den Canal Grande überqueren und von dort auf weniger ausgetretenen Pfaden der Beschilderung Richtung Rialto San Marco folgen. Klar, solltet ihr Lido, Burano, Murano und Torcello besuchen wollen, kommt ihr ums Bootfahren nicht herum. Schaut auf veneziaunica.it, wo ihr euch auch auf Deutsch eure Tickets günstig zusammenstellen könnt. Außerdem bekommt ihr dort Eintrittskarten für Museen, Flughafentransfers, Ermäßigungen und vieles mehr. Tipp 4. Fahrt in der Gondel für ein paar Euro. Eine Gondelfahrt kostet je nach Tageszeit um die 100 Euro. Zu viel für ein schmales Budget. Dennoch muss niemand auf eine Gondelfahrt verzichten. An mehreren Stellen des Canal Grande setzen Gondeln ans andere Ufer über, wenn keine Brücke in der Nähe ist. Besonders beliebt ist die Gondelfähre vom Rialto-Fischmarkt zum Palazzo Cadoro, aber auch bei San Tomas und Santa Maria del Giglio, bei der Salutekirche, geht es mit der Gondel über den Kanal. Dieser Tipp war bis vor ein paar Jahren tatsächlich noch sowas wie ein Geheimtipp. Doch inzwischen gibt es regelrechte Staus vor den Übersetzergondeln zum großen Ärger der Einheimischen. Deswegen habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, diesen Tipp zu verraten. Aber ich weiß ja, dass hier nur nette und kluge Menschen mithören. Also, wenn sowieso schon viel los ist, dann stellt euch nicht auch noch in die Schlange. Und daran denken, Vorsicht bei Selfies. Gondeln sind wackelig. Und ein einziger vorwitziger Influencer kann eine Gondel zum Kentern bringen, wenn er sich fürs perfekte Selfie zu weit rauslehnt. Das hatten wir in Folge 10 unseres Podcasts. Tipp 5. Kommt umsonst in die Museen. Jeden ersten Sonntag im Monat sind alle staatlichen Museen kostenlos. Darunter in Venedig die Accademia, die reicht in ihrer Üppigkeit schon für einen ganzen Tag, das Archäologische Museum, das Museum für orientalische Kunst, der Palazzo Grimani mit seinen 1500 Fresken, Achtung, es gibt zwei Palazzi Grimani, das Museum ist in Castello, sowie die Marciana-Bibliothek. Und wenn ihr in der Accademia seid, genauer Galleria dell'Accademia, dann schaut euch unbedingt das Bild La Tempesta an, das Gewitter von Giorgione, mein absolutes Lieblingsbild und eines der größten Rätsel der Kunstgeschichte. Es ist nur halb so groß wie ein Badehandtuch und zeigt einen gewittrigen Himmel über arkadischer Landschaft, einen Mann mit einem Stab und eine nackte Frau mit einem Baby an ihrer Brust. Sind hier, nach der griechischen Mythologie, ein Zigeuner und eine Nymphe zu sehen oder eine Zigeunerin und ein Soldat? Eine Liebschaft von Zeus, die Geburt des Bacchus? Eine Szene aus Ovids, Boccaccios oder Petrarcas Werken? Sind es Adam und Eva mit Kain? Ist es die Auffindung des Moses? Ist es die Flucht Marias und Josefs mit dem Jesuskind vor Herodes? Warum ist das Baby in einer so merkwürdigen Stillposition, die den Blick auf die Scham der Mutter ermöglicht? Warum hatte Giorgione, wie Röntgenanalysen ergaben, statt des Mannes ursprünglich eine zweite nackte Frau gemalt? Und warum blickt der Mann zwar in die Richtung der Frau, aber doch offenbar an ihr vorbei? Schon Lord Byron und Alfred Andersch grübelten munter mit. Entschuldigt die Abschweifung, aber ihr werdet euch dem Zauber dieses Bildes nicht entziehen können. Tipp 6. Lungert in Peggy Guggenheims Garten herum. Die exzentrische Milliardärin hat eine erstaunliche Kollektion zusammengetragen. Die Kollektion Peggy Guggenheim direkt am Canal Grande zeigt Werke von Picasso, Kandinsky, Piet Mondrian und Hans Arp. Einen kleinen Teil der Sammlung könnt ihr auch im Garten bewundern, der sich zu einem beliebten Refugium der Kulturreisenden entwickelt hat. Ihr trefft also gegebenenfalls auch noch nette Menschen. Auch Peggy fand Gefallen an dem grünen Winkel. Sie ließ sich dort beerdigen. Und während das Museum 12 € kostet, heißt es beim Garten: Eintritt frei. Tipp 7. Übernachtet preiswert, aber gut. Das echte Venedig-Gefühl stellt sich nur ein, wenn ihr eine Nacht oder besser gleich mehrere Nächte dort bleibt. Dabei gibt es auch in Venedig ordentliche und preiswerte Hotels. Es gibt sogar Jugendherbergen in Gemeinschaftszimmern und mit Gemeinschaftsduschen und Toiletten. Aber dieser Beitrag heißt ja Venedig preiswert und nicht Venedig, so spart ihr euch die schönste Zeit des Jahres kaputt. Ein sehr günstiges und schönes Hotel ist das Ponte Chiodo in einer ruhigen Ecke von Cannaregio. Das Frühstück wird von dem super netten Besitzer Mattia in dem kleinen Garten serviert. Und ein Garten ist ja wirklich eine Seltenheit mitten in Venedig. Ich habe dort schon viele, viele Freunde und auch Leser hingeschickt, die alle ganz begeistert waren. Denn Mattia ist in Cannaregio geboren und aufgewachsen und gibt auch erstklassige Tipps für die Umgebung. Nachteil, er ist fast immer ausgebucht. Alle Links packe ich natürlich in die Shownotes. Tipp 8. Weicht auf den Lido aus. Auf dem Lido gibt es einige nette Hotels, zum Beispiel die Villa Casanova. Die Zimmer sind nach Feng Shui eingerichtet. Not my cup of tea, aber manche von euch finden das vielleicht cool. Zum Frühstück gibt es nur Bioprodukte. Auch bei der Einrichtung wurde auf Gäste und Umwelt geachtet. Unter dem Stichwort Bioarchitektur kamen nur unbehandeltes Holz und Naturstoffe zum Einsatz. Und der Lido ist sowieso unterschätzt. Tipp 9. Esst preiswert, aber gut. In Venedig lässt sich für ganz kleines Geld stimmungsvoll essen. Ein Cappuccino, ohne den wir ja nicht in den Tag kommen, kostet 2 €, dazu noch ein Croissant für 1,50 € und das italienische Frühstück ist komplett. Mittags lasst ihr euch entweder die Tramezzini schmecken, nach 2 ist man satt, und am Abend geht es in die wunderbar stimmungsvollen Bars und Osterien, wo schon die Cicchetti den Hunger stillen. Hier kommen 3 meiner Favoriten. Das Un Mondo Divino ist eine geniale Weinbar, die auch noch fantastisch liegt. Nämlich nicht weit von Rialto, aber trotzdem abseits der touristischen Ameisenstraßen. Die Cicchetti fliegen nur so über den Tresen. Das Almerca ist direkt am Fischmarkt gelegen, randvoll mit Marktarbeitern und ihren Kunden. Auch Kaufleute treffen sich hier. Sehr gute Weinauswahl, viele Cicchetti, so muss eine Bar sein. Und über die Cantine Giaschiavi und Alessandra, die Königin der Cicchetti, habe ich ja schon in den Spaghetti Vongole Tagebüchern ein ganzes Kapitel geschrieben. Für heute sage ich nur, einfach mal hingehen. Und schickt mir ein Cicchetti-Foto. Tipp 10. Vermeidet die Hochsaison. Klar, dass sparsame Menschen immer außerhalb der Hochsaison reisen sollten. Warum? Weil Hotels, auch die preiswerten und auch die in Mestre und auf dem Lido, mit Algorithmen arbeiten. Je höher die Nachfrage, desto höher der Preis. Das geht ganz automatisch. Und wenn wenig los ist, sinkt der Preis. Aber wann genau ist in Venedig der Bär los? Natürlich an Wochenenden, vor allem an Brückenwochenenden in Deutschland, Österreich und Italien. Ostern ist sowieso eine Katastrophe. Silvester, vergesst es. Die großen Stadtpartys, Regatta Storica und Festa del Redentore sowie das letzte lange Karnevalswochenende solltet ihr ebenfalls meiden. Jetzt kommt echtes Geheimwissen. Am vollsten und teuersten sind Venedigs Hotels in der Woche vor der Eröffnung der Kunstbiennale. Das ist in diesem Jahr übrigens die erste Maiwoche. Warum? Weil dann alle Künstler, Kunsthändler, Galeristen, Mäzene und Käufer sowie Journalisten da sind, um vorab die Deals abzuschließen und darüber zu berichten. Also, erste Maiwoche meiden. Hallo ihr Lieben, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist kostenlos für euch. Logisch, wäre ja auch noch schöner, wenn es anders wäre. Aber ihr könnt mir was schenken. Nämlich ein paar Sekunden eurer Zeit. Abonniert den Podcast. Bei Spotify gibt es dazu das Glockensymbol. Auf anderen Kanälen stehen zum Anklicken die Begriffe Folgen oder, ihr habt es erraten, Abonnieren. Das bedeutet nur, dass ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge draußen ist. Und ihr könnt mir noch einen Riesengefallen tun. Empfehlt diesen Podcast doch weiter. erzählt davon in der Mittagspause oder am Stammtisch oder schickt ihn an eine italophile Freundin oder einen italophilen Freund. Das würde mich riesig freuen. Und jetzt wieder zurück an die Adria. Zu Gast in meinem Radio Adria Fragebogen ist dieses Mal Stefanie Fritzsche. Ich weiß ja schon einiges über Pasta, aber Stefanie ist nochmal eine viel größere Expertin, wahrscheinlich sogar die Nummer 1 in Deutschland. Seit 7 Jahren bietet sie Pasta-Kurse und Reisen an. Sie hat 2 Bücher geschrieben, darunter zuletzt Pasta con Passione, der Zauber handgemachter Pasta. Und bei keinem Instagram-Kanal bekomme ich mehr Hunger als bei ihr. Ihr findet sie dort und im Web unter Frau Fritzsche. Frau Fritzsche. Und sie kann sogar die unfassbar schwierige sardische Sufilindeo-Pasta formen. Daran ist Jamie Oliver gescheitert. Alles zu ihr packe ich in die Shownotes. Auf geht's, liebe Stefanie. Deine Lieblingspasta.
Ciao, Stefan. Und oh je, die erste Frage hat's gleich in sich. Denn bei mehr als 650 Pastasorten habe ich nämlich keine Lieblingspasta. Aber ganz vorne mit dabei sind auf jeden Fall Spaghetti alla Chitarra. Das ist diese kantige Pasta aus den Abruzzen. Und das Besondere daran ist, dass sie seit mehr als 500 Jahren von Generation zu Generation weitergegeben wird und wirklich pur von Hand entsteht. Das ist quasi so eine perfekte Spaghetti, bisschen dicker, ein bisschen kantiger, ein bisschen aufgeraut, sodass die Soße so richtig gut daran haftet. Und geschnitten wird sie, also der Pastateig, durch eine Art Holzwebrahmen. Aber auch bei der gefüllten Pasta habe ich natürlich einen Star. Und da sind es die Tortellini aus Valleggio in Venezio mit dieser cremig süßen Kürbisfüllung. Die lassen mich dahin schmelzen. Und die werden ja auch Liebesknoten genannt, nach ihrer Legende um die Liebe einer wunderschönen Nymphe und einem Soldaten.
Deine italienische Lieblingsstadt?
Florenz ist für mich eine Traumstadt. Allerdings etwas außerhalb der starken Saisonzeiten. So viele wundervolle Gärten und Palazzi, aber natürlich auch eine großartige Streetfood und eine Marktszene. Florenz ist für mich als Genussmensch das totale Schlaraffenland und ich schlendere quasi futternd durch die ganzen Gassen, unterbrochen von dem einen oder anderen Vino. Bei den Märkten ist es übrigens für mich der Mercato San Ambrogio. Für mich wirklich ganz, ganz toll, weil so ein Markt, dieses Stimmengewirr, diese unfassbaren Farben, diese Gerüche und da einfach eben zugucken. Und da gibt es einfach ganz viel Auswahl auch in Florenz.
Dein italienischer Lieblingsurlaubsort?
Ganz Italien ist mein Lieblingsort. Mein Herz habe ich allerdings an Sardinien verloren und das schon vor einigen Jahren. Sardinien ist für mich diese unberührte Natur, unfassbar schimmerndes Meer, aber auch diese Unaufgeregtheit und die unglaublich herzlichen Menschen, die ich da zumindest erlebt habe. Und auch in Sachen Genuss eine riesige Überraschung, denn da gibt's ganz viel Handwerkliches und natürlich ganz viel handwerkliche Pastasorten, aber eben auch Dolce und Käse. Und nee, ich muss, glaube ich, aufhören, sonst schwärme ich zu lange. Wenn ich nicht nach Sardinien komme, ist es aber tatsächlich der Gardasee, denn der ist mit seinen 4 super unterschiedlichen Seiten eigentlich ganz Italien in Kleinformat.
Gibt es ein italienisches Gericht, das du nicht so gern magst?
Ein italienisches Gericht, was ich nicht so gerne mag, ist Lampredotto. Ja, liebe Florentiner, es tut mir leid, euer Streetfood Panini Nummer 1 aus den Innereien, die machen mich einfach nicht so glücklich wie ein ehrlicher Teller handgerollter Pizzi.
Deine erste Erinnerung an Italien?
Die erste Erinnerung bringt mich tatsächlich an die Adria. Das ist nämlich verbunden mit einer Klassenfahrt nach Cesenatico. Und diesen ersten zarten Gefühlen italienischer Leichtigkeit, diesen endlosen Sandstrand, den habe ich noch total vor Augen. Und ja, wir haben auch einen Ausflug natürlich nach Venedig gemacht. Und da komme ich heute noch nicht aus dem Staunen wieder raus. Und ganz viele Erinnerungen einfach nur.
Wenn du zu Hause bist, was gehört für dich zu einem italienischen Abend?
Essen. Die Italo-Playlist auf an. Dann ein Start mit einem Spritz und ein paar Antipasti. Und gefolgt von einem guten Glas Wein und natürlich handgemachter Pasta. Und das Ganze schön zelebrieren
ohne Eile, mit viel Herzlichkeit, mit viel Lachen und einfach nur einen genussreichen Abend.
Was vermisst du daheim am meisten von Italien?
Was ich am meisten vermisse, ist das Meer und die guten Zutaten. Und damit meine ich beispielsweise die saftigsten Melonen oder so richtig tolle, knallrote, aromatische Tomaten, frischen Schafsricotta und natürlich den feinsten, frischen, tollen Fisch. Aber auch die Lebenseinstellung natürlich. Also dieses Meer genießen, den Moment genießen, das Essen zusammen feiern, zusammen da sitzen. Und letztendlich auch aus gar nicht so viel, aber ganz, ganz viel draus machen. Nämlich Erinnerung, Herzlichkeit, Wärme. Das ist das, was ich am meisten von Italien eigentlich zu Hause vermisse.
Was machst du immer als erstes, wenn du zurück in Italien bist?
Der absolute Klassiker. Ich glaube, ich mache das, was alle Autofahrer als erstes machen, wenn sie in Italien zurück sind. Direkt nach der Grenze raus an der nächsten Autobahnraststätte und erstmal un caffè al banco genießen. Und ich weiß nicht warum, aber der schmeckt aus irgendeinem Grund einfach nur göttlich.
Bei welchem italienischen Song singst oder summst du sofort mit?
Ich bin mit der Italo-Playlist der 80er groß geworden. Also singe ich eigentlich bei jedem Song von Eros Ramazzotti mit und von Gianna Nannini. Gianna Nannini unbedingt un'estate italiana. Diese Hymne einfach nur, die ist ganz weit vorne und wird von mir inbrüstig performt.
Bestes Buch über Italien?
Beste Buch über Italien? Natürlich deine und das völlig unbestochen. Denn die bringen einfach so ein schönes Italien-Feeling und so viele Erinnerungen zu mir nach Hause. Für mich als Genussmensch und Pastaschulinhaberin, aber natürlich auch der ganz große Schinken von Frances Mays, Sempre Italia, und die Kochbücher der Pasta-Crannies
und natürlich meine eigenen.
Welche kulinarische Sünde hast du in Italien schon mal begangen?
Ich habe Cappuccino mittags um 4 getrunken. Zu meiner Ehrenrettung. Ich liebe meinen Cappuccino einfach am Nachmittag. Und in Italien switche ich aber artigerweise sofort immer schon die Abläufe und bleibe beim Tag beim Café, also gemeint ist der Espresso, zwischendrin schön al banco genossen, in so einer richtig schönen, wuseligen Bar. Aber manchmal, da bin ich dann doch einfach wahrscheinlich zu deutsch. Ich brauche einfach einen fetten Cappuccino am Nachmittag.
Gibt es eine Begegnung oder eine Szene mit Italienern, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Da gibt es viele kleine und große. Eigentlich sogar einige aus meinen Familiengeschichten am Gardasee. Denn was mich immer total überrascht bei meinen Reisen durch die Küchen Italiens, ist echt die große Offenheit und die Herzlichkeit der Italiener. Aber vielleicht nehme ich da mal eine Begegnung mit Adriano Concas in seiner einfachen Werkstatt im Süden Sardiniens, in seinem Heimatdorf. Denn die hat mich echt sehr berührt. Adriano stellt unter anderem antike Werkzeuge für traditionelle sardische Pasta, aber auch für Brot und Dolce her. Und das macht er auch nach einer ganz alten Tradition des Schmiedens. Dauert also auch ein bisschen länger und ist richtig pur handwerklich. Ein super sympathischer Mann. Und er bekommt mittlerweile aus der ganzen Welt Bestellungen, macht aber gar nicht so riesig Werbung und manchmal kommt er auch einfach nicht mit den ganzen Bestellungen bearbeiten hinterher. Und trotzdem sitzt er völlig unaufgeregt in seiner kleinen Werkstatt und hetzt sich da auch gar nicht. Ihm geht's gar nicht darum, großartige Umsatzsteigerungen zu machen oder ein großes Unternehmen aufzuziehen oder so, sondern das, was er macht, das liebt er total und ihm reicht das zum Leben. Wie er mir das so erzählt hat, so völlig ruhig und glücklich und zufrieden, das hat mich richtig, richtig berührt.
Italien kann auch chaotisch sein. Welche verrückte, unglaubliche, haarsträubende Situation hast du schon erlebt?
Oh, das ist, glaube ich, mein ganz persönliches Kitchen Impossible. Vor einigen Jahren wollte ich mal an der Küste irgendwo in Ligurien lernen, wie man frischen Fisch regional verarbeitet und natürlich die frische Pasta dort herstellt. Ich hatte nur eine Uhrzeit und eine Bushaltestelle und überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet hat. Und ich stand am Ende mit Wanderschuhen und einer Plastikschürze in der Küche einer ganz, ganz kleinen Osteria. Und ich hatte nicht mal wirklich italienische Sprachkenntnisse und es gab keine Waage. Und ich machte Pasta aus einem Sack Mehl und einer Steige Eier, also einfach nach Gefühl. Ich holte Muscheln direkt vom Fischkutter gegenüber. Ich putzte Meeresfrüchte und schwenkte da gerade, also völlig in meinem Element, die großen Pfannen. Und dann sagt plötzlich die Besitzerin zu mir, sie richte mal draußen die Tische. Und erst dann wurde mir plötzlich klar, dass ich doch etwas mehr als nur 2 Portionen hier mache. Und ich sag das mal ganz kurz, es war echt maximaler Stress, was dann passiert ist. Ich habe aber super viel gelernt und ich hatte den maximalen Spaß. Das war so mega, ich feiere das immer noch.
Das perfekte Getränk zum abendlichen Blick aufs Meer.
Das halte ich völlig klassisch. Ein wunderschöner, leuchtender Aperol Spritz. Auf Sardinien darf es auch mal ein Myrto Spritz sein. Das ist dieser Likör aus der Myrte. Aber einfach mit diesem orangefarbenen, nach Sonnenuntergang aussehenden Aperol Spritz und dann den Blick aufs Meer. Ah, das ist wirklich perfekt.
Dein Geheimtipp an der Adriaküste?
So einen richtigen Geheimtipp, den habe ich gar nicht, weil... ehrlicherweise ist es schon etwas zu lange her, dass ich an der Adria war. Notiz an mich unbedingt ändern und mir dann die Tipps von dir, lieber Stefan, holen. Aber ich kenne einige ganz liebe Deutsche, die inzwischen in den Abruzzen wohnen und von dieser ganz noch touristisch eher verschonten Region mit einer ganz langen Adriaküste schwärmen. Unberührte Natur, kleine, charmante Bergdörfer. Und das ist ja auch die Region mit den eingangs erwähnten Spaghetti alla Chitada. Also das wäre mein Geheimtipp an der Adriaküste.
Mit welcher Italienerin oder welchem Italiener aus der Gegenwart oder Vergangenheit würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen?
Gennaro Contaldo. Er lebt zwar überwiegend in London inzwischen, aber er schafft diese Begeisterung für die einfache italienische Küche seiner Heimat an der Amalfiküste mit diesen reichen Aromen, ohne Chichi, mit Zitronenduft, mit frischen Tomaten, ach, einfach alles. Und das immer so mit einer puren Freude zu vermitteln. Also ich glaube, wenn ich mit Gennaro einen Kaffee trinke, werden wir vermutlich uns gegenseitig ja fast schon zu Tode schwärmen und gegenseitig die Sätze beenden, wenn wir uns über Pasta und die Küche Italiens austauschen. Und ich habe garantiert auch etwas Mehl dabei, sodass wir da ganz zufällig gemeinsam noch ein bisschen Pasta machen können.
Welcher Ort in Italien fehlt dir noch und steht ganz oben auf deiner Wunschliste?
Da kann ich direkt an das Thema davor anschließen. Die Amalfiküste bis runter nach Neapel. In dieser Region war ich nämlich noch nicht. Und das ist die Region der Zitronen, die so grandios in die Steilhänge gebaut ist. Und als Zitronenfan und als Genussmensch einfach mega. Und Neapel mit seiner lebendigen Streetfood-Szene und der Pizza Neapolitana muss ich wohl nicht noch weiter erklären und schwärmen.
Dein Italien in 3 Worten?
Zu weit weg. Ich muss immer mehr als 700 Kilometer fahren, um überhaupt italienischen Boden zu berühren. Aber Spaß beiseite, Amore, Passione und Leichtigkeit.
Danke, liebe Stefanie. Es war mir eine Ehre. Und irgendwann stellen wir mal was Gemeinsames auf die Beine. Eine Nudellesung mit Live-Kochen oder so ähnlich. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Abonniert auch diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, und empfehlt ihn gern weiter. Würde mich riesig freuen. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.